Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch auch noch sehr herzlich und mache heute weiter im Johannesevangelium. Der Gerhard hat schon ein bisschen so die Spannung aufgebaut, was da heute kommt. Danke dafür. Und ich starte einmal gleich mit dem Text. Der steht im zweiten Kapitel ab Vers 1 bis Vers 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Soweit der Text. So, jetzt muss ich da den starten. Das ist mein Motto, das ich ausgewählt habe, und ich hoffe, es wird sich erschließen. Tausche vergebliche Mühe gegen Lebensfreude. Und von der groben Gliederung her habe ich einfach eine ganz kurze Orientierung am Anfang, zeitlich und örtlich. Und dann schauen wir die wesentlichen Elemente an bei dieser Hochzeit. Also Dinge wie Wein und so weiter, aber auch die Personen. Und dann gemeint das Geschehen selbst, das ja relativ stichwortartig berichtet ist. Und die Bedeutung des Zeichens, wie wir gelesen haben, des Wunders, das Jesus getan hat, dass eben diese besondere Art nämlich ein Zeichen ist, nachdem Johannes es berichtet. Ja, zur Orientierung. Ah, das ist ein bisschen, ah, das ist groß genug. Okay. Am letzten Sonntag haben wir gehört, der letzte Tag, von dem aus wir heute hineinstarten mit dieser Formulierung, und am dritten Tag oder 2 Tage später, das ist so diese Inklusivzählung, es zählt immer der erste Tag und der letzte mit, wie auch bei der Auferstehung, Kreuzigung und Auferstehung. An diesem Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Das haben wir vom Benny gehört, und da hat er dann den Philippus gefunden und der wiederum begeistert von Jesus, den Nathanael und so weiter. Dieses Domino-Prinzip, das er erwähnt hat. Ihr werdet euch erinnern, die es gehört haben. Aber was heißt das jetzt? Darum habe ich auch die Karte oben. Sie sind noch nicht dort, wo die Hochzeit stattfindet, sondern sie sind immer noch irgendwo dort, wo Johannes der Täufer taufte und damit über 100 Kilometer entfernt. Das ist auch dieser blaue Strich da drauf, der eigentlich nichts anderes ist, als der Maßstab unten umgelegt nach oben, damit man sieht, das sind 80 Kilometer und mehr. Ja, die Karte ist aus dem Atlas vom Fruchtenbaum. Gut, also Sie können nur, nachdem diese Reise zu Fuß, und das, davon müssen wir ausgehen, mindestens 3, eher 4 bis auch länger dauern kann, dazugestoßen zur Hochzeit. Die Maria war dort, die Hochzeit dauerte ja dort, damals im Normalfall 7 Tage, die Feierlichkeiten. Okay. Soweit nur zum ganz kurzen Überblick. Jetzt zu den, sagen wir mal, Elementen. Die Hochzeit oder ganz allgemein einmal, die Hochzeit war der Rahmen und wir werden uns anschauen, was da dahinter steckt, warum bei einer Hochzeit das erste Wunder geschieht, nämlich ein Wunder, das als Zeichen bezeichnet wird und durch das Jesus sich verherrlichte und die Jünger an ihn glaubten. Es war ja am Anfang seines öffentlichen Wirkens, das heißt, da ist noch viel von dem gekommen, wo die Jünger dann erlebt haben, wer er wirklich ist. Aber geglaubt haben sie ihm bereits, sonst wären sie ihm nicht nachgefolgt. Das Ziel des Evangeliums ist genau das, auch für uns heute, nicht nur für die Jünger damals. Und ich bringe es noch einmal, weil es einfach so eindrücklich ist, das gilt auch für uns. Deswegen hat Johannes, der Evangelist, dieses Evangelium geschrieben. Damit ihr glaubt, wir hier genauso, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Ja, der Gerhard hat schon angesprochen, eine Hochzeit, also ich würde es einmal ein bisschen sonderbar nennen, weil was erwartet ihr bei einer Hochzeit, dass berichtet wird? Ja, von einer Braut, von einem Bräutigam, von der Feierlichkeit, was da so abgeht und so weiter. Oder die schöne Tafel, das schöne Kleid oder der Braut oder die Brauteltern. Von dem ist hier nichts berichtet. Aber wir haben hier trotzdem ein wichtiges Element, weil was ist die Hochzeit? Es ist ein gegenseitiges Versprechen, einander, das Eheversprechen, das Gegenseitige, das vor Gott eine nicht auflösbare Verbindung ist. Vor Gott. Bei uns wissen wir, dass es leider anders ausschaut. Immer wieder in der Welt. Aber wir wissen auch von einer Hochzeit, die noch vor uns liegt, die wir glauben. Nämlich die Hochzeit des Lammes. Das heißt, Jesus, der Bräutigam, der Auferstandene, wenn er wiederkommt, mit seiner Gemeinde, allen, die zu dieser Gemeinde gehören und zu der kommen, bis dorthin hoffentlich noch ganz viele dazu, damit es dann eben die gesamte Gemeinde ist, wo dieses Hochzeitfest stattfindet. Aber das, was Jesus durch das, was wir heute schon gehört haben, dort am Kreuz, durch sein Sterben, durch sein Blut, seine Auferstehung gestiftet hat, ist auch ein Angebot zu einer ewigen Verbindung mit ihm, indem wir sie im Glauben annehmen. Okay, so viel vielleicht dazu, zur Hochzeit. Dann haben wir dort den Wein, der ausgeht. Und das ist ja das Katastrophale dort. Der Wein war das Standardgetränk damals. Bei einer Hochzeit sowieso, bei jedem Fest, bei allen geistlichen Festen, die angeordnet waren. Wir wissen es auch, wir feiern ja auch heute das Abendmahl, wenn auch unser Traubensaft nicht vergoren ist. Aber er ist ganz zentral und wenn der ausgeht, ja. Das, wozu Gott uns den Wein gibt, das steht hier. Fett oder grün habe ich es hinterlegt. Genau damit der Wein das Herz des Menschen erfreut. Das ist sein Ziel damit. Und deswegen können wir es hier auch als Symbol der Lebensfreude nehmen. Also er geht aus, aber durch Jesu Eingreifen gibt es ihn dann wieder im Überfluss. Allerdings mit einer ganz besonderen Schwerpunktsetzung. Ja, und das Wasser, das eigentlich zuerst gar nicht drin war mehr in den Krügen, aber das eben speziell in diesen steinernen Krügen der Reinigungssitte drinnen war, bevor es dann wieder nachgefüllt wurde. Das war ja das Element, eben wie es der Name sagt, Reinigungssitte, wo diese ganze überlieferten Lehren dazu da waren. Da hat das dazugehört, dass man sich mit bestimmten Reinigungsmaßnahmen sozusagen eine gewisse auch geistliche Reinheit meinte, erarbeiten zu können. Was, ja, natürlich, wie wir wissen, nicht geht, weil geistliche Reinigung kann nur einer bringen, das ist Christus selber. Und er hat sie auch gebracht, die Frage ist, ob wir sie annehmen. Ja, und dann haben wir Jesus als Gast dort bei der Hochzeit, ganz Mensch unter ihnen und ganz Gott. Beim Nachdenken es ist immer wieder schwer zu denken. Gott sitzt dort unter den Gästen. Und seine Jünger haben das schon verstanden, ein bisschen. Zumindest so viel, dass sie vom Johannes dem Täufer, dessen Jünger sie vorher waren, rübergewechselt haben zu Jesus und dann durch ihr begeistertes Erzählen immer mehr Jünger schon jetzt dazugekommen sind. Dann haben wir die Maria, das lassen wir noch, die Mutter Jesu, und die ist für mich hier ein Glaubensvorbild. Warum, das erkläre ich euch dann noch. Die Diener, die tun das, was er anordnet. Was sie sich gedacht haben, das wissen wir nicht. Aber wir werden noch dazu kommen, zu diesen vielleicht sonderbaren Anordnungen für die Diener. Oder auch für alle, die es halt mitgekriegt haben von Jesus. Und der Speisemeister. Der ist für mich sowieso, naja, also wir kommen auch noch dazu. Er hat jedenfalls einen sehr starken Hang, diese Regeln besonders genau einzuhalten. Okay, kommen wir zur Handlung. Was passiert da? Der Wein ist aus und die Maria, die schon offensichtlich dort irgendwie in dem Haus vertrauter war mit dem Haushalt, kommt nicht zum Speisemeister, zu irgendwem, zum Bräutigam, sondern zu einem Gast, zu ihrem Sohn. Und sagt ihm, der Wein ist aus. Oder sie haben keinen Wein mehr. Hättet ihr das erwartet? Wir haben schon gehört, der Wein, wenn der ausgeht, genau genommen ist die Hochzeit dann zum Abbruch verurteilt oder die Feierlichkeit. Es war schon ein wirkliches Problem, eine Notlage. Aber dass sie jetzt zu Jesus kommt. Also meine Erklärung ist, Maria kannte ihren Sohn seit 30 Jahren ungefähr und sie hat erlebt, wie ein Mensch sündlos lebt, neben seinen Halbgeschwistern. Wenn das nicht jeden neuen Tag ein besonderes Erlebnis war, weiß ich auch nicht. Abgesehen von all dem, was schon beginnend mit dem Engel, der Maria besucht hat, schon vor der Geburt bis hin ja, zu dem Zeitpunkt. Also sie hat schon gewusst, Jesus, ihr Erstgeborener, ist kein gewöhnlicher Mensch. Der ist wirklich der ihr schon angekündigt war. Und darum vertraut sie irgendwie drauf. Aber Jesus reagiert etwas, für uns zumindest auf den ersten Blick, eigenartig. Auf den zweiten Blick musste er so reagieren. Warum? Also die Anrede, wie sagt er, seine Mutter, es waren, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Aussage war eine Klarstellung. Weil Maria ist ganz Mensch. Also die Mutter Jesu und der Vater Jesu gegenübergestellt. Die Mutter Jesu war Mensch und hatte nichts mit dem zu tun, was dort Jesus als ganz Gott tun konnte, wollte, sollte, was immer. Der Vater sehr wohl. Der ist dafür zuständig. Und das ist das, was ich da schon etwas voreilig eingeblendet hatte. Woraus wir sehen können, Jesus war in ständiger, innigster Verbindung mit seinem Vater. Der war nicht irgendwo, sondern die waren so eng, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und der Vater hatte offensichtlich bis dahin noch nicht mit ihm geredet und gesagt, da wäre ein Wunder fällig, so ungefähr, jetzt aus meiner einfachen Sicht. Und auf das Eingreifen oder das Reden der Maria hin und die Antwort von Jesus hin, macht Maria etwas, was sie für mich zum Glaubensvorbild macht. Sie geht nicht auf, sie lässt sich nicht abschrecken. Sie weiß ja, sie versteht ja, was Jesus sagt, zumindest bis zum gewissen Grad. Aber sie lässt nicht locker, sagt zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Und jetzt stehen die da und warten, was er sagt. Und spätestens da gab es dann diese Kommunikation mit dem Vater, zwischen Jesus und dem Vater. Und das, was er dann tut, ist das Ergebnis dieser Kommunikation. Ja, aber jetzt versuchen wir uns ein bisschen die Situation plastisch vorzustellen. Die Diener stehen da, der Der Wein ist aus, Notlage, Problem. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt die Krüge da drüben mit Wasser. Sie sind uns genau beschrieben, was sie für einen Zweck haben. Die Krüge selber waren, das klingt so einfach, und dieser Begriff Eimer ist hier nicht so, sagt noch nichts über die Größe aus, aber so ein Krug hat ca. 75 bis 110 Liter gefasst. Und mal 6, ja, sagen wir mal rund 500 Liter waren da im Spiel. Und jetzt kommt der Auftrag, die aufzufüllen. Wenn ihr euch erhofft, ein Wunder, dass da ein Wein kommt, weil das ganz dringend gebraucht wird, was würdet ihr euch denken? Dass man zuerst einmal ein Wasser irgendwo reingibt, was nichts mit Wein zu tun hat? Natürlich nicht. Und die Diener, die rundum sitzen, die Jünger, die anderen, alle, die das halt mitgekriegt haben, müssen sich auch gedacht haben, was ist denn jetzt los? Aber die Diener machen das. Werden ein bisschen gebraucht haben, 500 Liter sind nicht so schnell irgendwo dahergetragen. Aber als sie fertig waren, berichten sie es Jesus und Jesus gibt die nächste Anweisung, die wahrscheinlich zu viel, noch viel mehr Verwunderung geführt hat unter den Gästen, die da halt zumindest in der Nähe waren. Nämlich, dass sie jetzt von dem Wasser da schöpfen sollen und dem Speisemeister bringen sollen. Die haben ja alle gesehen, dass die da Wasser geschöpft haben, die ganze Zeit. Und jetzt sollen sie das dem Speisemeister bringen. Na, der wird sich was denken. Der hat es nicht mitgekriegt, offensichtlich steht da und nimmt das halt. Und wie halt einer, der vielleicht erwartet, was ist denn da drin, der riecht man mal zuerst, wird sich schon einmal gewundert haben über das Bouquet, das da plötzlich drin war. Und dann auch noch beim Kosten ein Spitzenwein. Eigentlich genug Grund zu sagen, ja, hey, Heureka, wo habt ihr denn den her? Super, tut es ihn gleich austeilen. War das seine Reaktion? Nein. Er hatte andere Probleme. Da war eine Regel nicht eingehalten worden. Nämlich die Reihenfolge. Zuerst muss der Gute kommen und dann der weniger Gute, den sie offensichtlich bis dahin getrunken hatten und der zum Glück, sage ich jetzt einmal unter Anführungsstrichen, ausgegangen ist. Und dieser Hang, an diesen Regeln zu hängen, führt sogar dazu, dass er den Bräutigam herholt, nicht zu sich ruft und ihn auch noch ja, zurechtweist, sagen wir es einmal freundlich. Ist das nicht eine eigenartige Reaktion? Aber das Beste kommt jetzt erst. Irgendwann wird er den Dienern gesagt haben, nachdem er seinem Ärger Luft gelassen gemacht hat, dass das so nicht geht, dass sie den Wein austeilen sollen, den er da gerade gekostet hat. Und dann fangen die an austeilen. Und wie muss das ausgesehen haben für die Leute rundherum? Mit Krügen, Schub, Schöpfen, einschenken, an dem Tisch hingestellt, dem. Und die sehen ja alle, das ist ja Wasser drin. Das ist ja Blödsinn, was soll ich jetzt mit dem Wasser? Die speisen uns jetzt mit Wasser ab. Und irgendwann wird schon einer sich getraut haben, oder es war der Duft schon irgendwie so verbreitet durch die vielen Krüge, dass sie gekostet haben und irgendwann waren sie mal platt. Haben sich angeschaut, haben wahrscheinlich zu Jesus hingeschaut, ganz verstohlen, weil das haben sie mitgekriegt, dass der was damit zu tun hat, der hat das ja angeordnet. Und auf einmal ist da Wein, 500 Liter circa Wein. Also mehr als genug, die Hochzeitsfeier war in diesem Sinne gerettet. Ja. Das müssen wir uns erst ein bisschen vorstellen, weil mit diesen vier Sätzen, mit denen das beschrieben ist, ist es sonst ein bisschen schwierig. Also durch das Handeln von Jesus, das natürlich nicht jetzt sichtbar war, wie sich das verwandelt hat, aber schmeckbar, erfahrbar für alle, die dort dann zumindest in der Nähe waren, die anderen werden es erst durch Erzählung dann mitbekommen haben, die weiter weg gesessen sind, ist jedenfalls ein sehr praktisches Zeichen gesetzt worden, nämlich dieses Symbol der Lebensfreude war wieder verfügbar. Okay. Aber was Jesus hier auch gezeigt hat, ist, nämlich er, der wahre Bräutigam, dass er diese ganzen überlieferten Regeln, die ja auch hier schon angesprochen waren, dass er die austauscht gegen etwas völlig Neues. In seinem Blut. Mit einem neuen Bund, den er aufrichten wird. Und wir wissen, im Fortgang der 3 Jahre, wo Jesus dann erst noch ganz viele Wunderzeichen tun wird, wird er immer wieder im Clinch sein mit diesen Hütern der Regel, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Und die werden Sturm laufen gegen ihn, weil er diese Regeln nicht einhält. Im Gegenteil, sie dafür verurteilt, dass sie Regeln aufgestellt haben, die sogar das Gesetz, die sich gegen das Gesetz richten, wie wir uns vielleicht erinnern können, dort, wo es um die Versorgung der Eltern zum Beispiel geht, das Beispiel, das Jesus nennt. Aber es wird so weit gehen, dass sie deswegen, weil er die Überlieferungen der Alten nicht hält, das Gesetz erfüllt er vollkommen, Jesus. Aber weil er die nicht hält, erkennen sie ihn nicht an, als der er sich erweist durch seine Wunder und der er natürlich ist und werden ihn kreuzigen lassen. Was bedeutet das Geschehen von damals jetzt für uns heute? Eigentlich ist das die entscheidende Frage. In der Vorbereitung habe ich einige Seiten mehr gehabt und habe es dann reduziert. Also die 2 Stunden habe ich gewusst, habe ich nicht, die ich jetzt noch brauchen würde, um das ein bisschen auszuführen. Aber ich beschränke mich auf 2 Elemente, nämlich auf die Reinigung oder Reinheit und die Freude, die Lebensfreude, für die ja der Wein als Symbol steht. Wir lesen in dazu einmal in Epheser 5, 25 bis 26 ungefähr, 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern sie heilig und tadellos sei. Eben die perfekte Braut, wenn es dann zu dieser Hochzeit des Lammes kommt. Aber dafür hat er sich hingegeben, darin kommt zum Ausdruck, dass er einmal und für ewig gültig die Reinigung schon erwirkt hat dort am Kreuz, dadurch, dass er unsere Schuld stellvertretend auf sich genommen hat, die jedem Menschen zugerechnet wird, der diesem Wort, der ihm und dem Wort, das er sagt, glaubt, es annimmt. Damit geschieht die Reinigung. Wie durch das Wasserbad im Wort ist es hier genannt. Eine Reinigung, die allein in Christus in unseren Herzen passiert. Und kein Wasser der Welt kann das bewirken. Und diese Reinigung und diese neue Schöpfung, die Gott ja da bewirkt in uns, die wird eben sichtbar, indem wir unser Leben nach diesem Wort ausrichten. Mehr und mehr. Und darin kommt auch das Einzige zum Ausdruck, was wir Gott geben können. Was wir nicht sowieso schon von ihm hätten. Wir haben ja alles von ihm. Aber was haben wir nicht von ihm? Unsere Hingabe. Unser Vertrauen, das wir ihm schenken, den Glauben, den wir auf ihn gerichtet haben in unserem Leben. So wie Jesus sich bedingungslos hingegeben hat, dort am Kreuz, so sind auch wir aufgerufen, uns hinzugeben, ihm, unserem Herrn. Aber leben wir so? So perfekt? Wir tun alles, was im Wort steht, oder alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde, steht in Römer 14, ganz am Ende des Kapitels. Also ich denke, bei mir findet sich da viel Sünde. Und trotzdem hat Jesus mich, dich, der du glaubst, ein für alle Mal gereinigt. Wie passt das zusammen? Denken wir an das, was Jesus dort mit den Jüngern am Abendmahl getan hat, beim Waschen der Füße. Der Petrus, wie er zu ihm gekommen ist, du darfst mir nicht die Füße waschen, ich sage, bist du der Herr. Ja, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Und dann aber wasch mich gleich ganz. Und Jesus sagt, nein, wer gebadet ist, ist rein. Ausgenommen die Füße. Also die Reinheit ist in Christus garantiert. Aber unsere Sünde, die wir dennoch tun in dieser Welt, leider immer wieder, braucht immer wieder auch eine Reinigung, dieses Waschen der Füße. Und das können wir auch nachlesen im Wort, im 1. Johannes 1, die Verse 8 und 9. Dort steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und er redet hier zu Aposteln oder Überaposteln und die, die dem Herrn gehören, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns immer und immer wieder. An uns liegt es, immer und immer wieder zu ihm zu kommen, mit allem, was uns im Alltag, was wir nicht aus Glauben tun. Reinigung ist etwas ganz Wichtiges, weil damit die Gemeinschaft mit unserem Herrn ohne irgendwelche Störungen ist. Wenn wir diese Vergebung, die wir da nach irgendeiner Sünde annehmen, weil wir ihn darum bitten, dass er uns vergibt, dann werden wir auch von dieser Freude erleben. Mehr und mehr erleben. Je mehr wir uns in dieser vertrauensvollen Beziehung mit unserem Herrn bewegen, weil wir ihn immer besser kennenlernen. Durch sein Wort, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft untereinander als Geschwister. Ja, bitten wir ihn darum. Immer wieder. Immer und immer wieder um Vergebung. Und nehmen wir sein Wort reichlich auf, weil das ist es, was er selbst zu dir und mir redet. Und da habe ich jetzt zwei Stellen. Zum einen, wo Jesus zuerst den wahren Weinstock, den Vater als Weingärtner und uns als die Reben an diesem Weinstock und die Liebe, die er hat zum Vater und zu uns, beschrieben hat. Und dann sagt er das. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also diese Freude übrigens, haben wir heute schon ganz kurz gehört, die gibt es in der Welt nirgends. Die Freude, die von Jesus ausgeht, die er hat und die er in uns legt, wenn wir in dieser hörenden, dieser Beziehung zu ihm leben, die Gott durch den Glauben uns schenkt, dann springt diese Freude auf uns über und unsere Freude wird immer mehr, wird völlig. Der Begriff ist vielleicht nicht so ganz modern. Mir ist kein eingefallen, kein besserer. Also überströmend, mehr geht nicht. In einer Art, die wir, wenn wir uns in der Welt über was freuen, überhaupt noch nicht vergleichen können. Oder in Johannes 17, 13, wo Jesus zum Vater betet. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesu Reden, Gottes lebendiges Wort, die Wahrheit, die Bibel, ist die Quelle jener Freude, die Jesus uns schenkt und die nach seinem Willen in uns bleiben soll, indem wir darauf mit unserem Leben antworten. Ja, weil wir ihn in diesem Wort, ihn hören, ihn erleben, im Gebet uns mit ihm austauschen und ihn immer besser kennenlernen und lieben lernen. Und das ist so mein abschließender Aufruf an euch und vor allem die, die den Herrn noch gar nicht kennen. Für euch nehme ich das wirklich als Aufruf, tauscht's. Weil auch wir haben immer wieder solche vergeblichen Versuche, weil wir meinen, irgendwie der Feind uns wieder irgendwas einredet, dass wir uns irgendwie aus eigener Kraft besser machen müssen, reinigen müssen. Reinigen kann nur der Herr, das haben wir jetzt schon klar gehört. In seinem Blut sind wir rein und vergibt er uns auch, immer wenn wir kommen. Aber tausche deine vergeblichen Versuche, dich zu bessern, gegen das Hören auf Gottes Wort, um es zu tun. weil die Verheißung ist, weil seine Freude dann in dir bleibt und deine Freude mehr und mehr und mehr wird und dich begeistern wird. Und diese Begeisterung ist es, mit der schon die ersten Jünger weitererzählt haben von ihrem Herrn und andere Jünger zu ihm gebracht, solche zu ihm gebracht haben, die wieder seine Jünger geworden sind. Und genau diesen Auftrag hat uns der Herr ja gegeben, uns allen. Und wenn wir den mit Begeisterung tun, weil wir einfach den Herrn so nahe am Herzen, im Herzen tragen, weil wir in ihn hineinversetzt worden sind durch die Gnade Gottes, ja dann werden wir erleben, wie wunderbar der Herr auch weitere Geschwister herzutut. Amen.